So, ich darf Sie alle herzlich grüßen und wünsche einen guten Morgen. Gottgeliebte Geschwister, so haben wir es gestern gehört im Wort, vom Herrn geliebt. So wollen wir uns ansehen, so wollen wir uns erfreuen. Im Psalm 119 steht eine Bitte, die heißt, Herr, belebe mich nach deinem Wort. Und das möchten wir gerne heute Morgen auch erfahren und haben von unserem Herrn, dass er uns belebt nach seinem herrlichen, nach seinem wunderbaren Wort. So wie er es gesagt hat, meine Worte sind Geist, meine Worte sind Leben. Wir hatten gestern Abend das Wort, unsere herrliche Berufung, nun heute Morgen unsere herrliche Erwartung. Wir haben schon gesungen, wir haben schon gehört, wir warten dein, o Gottes Sohn, wir lieben dein Erscheinen. Und das möchte der Herr uns ja immer tiefer ins Herz hineinlegen, dass wir alle Wartende sind und dass wir in der Liebe auf ihn warten. Es ist ja eigentlich auffallend und merkwürdig, kurz nach dem Kriege, im Zweiten Weltkriege, da war allgemein eine lebendige Erwartung, der Herr kommt bald. Ich erinnere mich noch in diesen Jahren, Anfang 50 schickte mich an zu heiraten und da sagten Brüder zu mir, lass doch das sein, der Herr kommt doch bald, das brauchst du nicht mehr. Ja, inzwischen haben wir 4 Kinder und haben Enkelkinder. Es war doch gut, dass wir geheiratet haben, aber trotzdem warten wir auf den Herrn. Auffallend ist wohl, dass diese Erwartung in unserer Zeit nachgelassen hat. Und das stimmt auch mit dem Wort Gottes überein. Petrus schreibt es. Man wird dann sagen, es bleibt doch alles so von Anfang an. Mit anderen Worten, er kommt noch lange nicht. Wir dürfen eine andere Haltung haben. Wir dürfen Menschen sein, die auf ihn warten. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, im Neuen Testament, da wird die Wiederkunft Jesu mehr als 300 Mal bezeugt. Allein von dieser Tatsache her sieht man, dass es in der Bibel ein ganz zentrales Zeugnis ist. Überraschend war es für mich und auch für die meisten, die es noch nicht wissen, dass im Alten Testament, ich habe das bei Pfarrer Rieniker gelesen, die Wiederkunft Jesu mehr als 1500 Mal vorkommt. Da saß einmal eine Schwester mir gegenüber, wie ich das sagte, die sagte ganz spontan, ich habe die Bibel schon so oft gelesen, ich habe es im Alten Testament noch nie gefunden. Und dann habe ich ja einige Stellen gesagt, hängt oft mit dem ersten Kommen zusammen, dass da irgendwie gleich das zweite Kommen sich anschließt, dass man das gar nicht bemerkt. Und dann gibt es ja die ganz markanten Stellen, greife von einer heraus, seine Füße werden auf dem Ölwerk stehen, nicht? Und wenn man das einmal weiß und beachtet, dann beim Lesen des Alten Testamentes, so oft kommt die Wiederkunft Jesu vor, dann werden wir es ja auch wenigstens einige Male finden und uns freuen und immer wieder Menschen sein, die da warten auf ihn. Nun reden aber all die 300 Stellen im Neuen Testament nicht von der Erwartung der Gemeinde Gottes. Sie reden auch von der Wiederkunft Israel. Denn im Blick auf die Gemeinde, da sagt die Schrift, er kommt nur wohin? In den Lufthimmel. Und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt werden. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das gilt der Gemeinde. Aber dann haben wir wieder die Worte. Einmal, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Das andere Wort, alle Augen werden ihn sehen. Das betrifft dann nicht die Gemeinde. Das betrifft dann in besonderer Weise Israel. Wir reden also heute von der Wiederkunft des Herrn für uns, für die Gemeinde. Unsere Brüder haben uns schon gesagt, es gibt dafür 4 Kardinalstellen. Einen hat unser lieber Bruder uns eben gelesen aus dem Philipperbrief. Die am meisten bekannteste ist die aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die wir immer wieder nennen, das Zeugnis von der Entrückung der Gemeinde. Ein weiteres Wort haben wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Und dann haben wir die 4. Stelle, die wollen wir heute Morgen uns ein wenig ansehen. Die steht in 1. Korinther 15, von Vers 51 an. Ich will dieses Wort eben gerade lesen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaun wird es, oder Posaun wird er, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Hier wird es also als ein Geheimnis genannt. Und es ist immer noch ein Geheimnis. Ich habe zwar mal erlebt, dass ich irgendwo mit einem Pfarrer zusammen diente und er sagte dann ganz kühn, heute gibt es keine Geheimnisse mehr. Was 2000 Jahre in der Bibel steht, kann kein Geheimnis mehr sein. Und doch spüren wir, es ist ein Geheimnis. Weithin unbekannt. Und immer wieder ist es eine Gnade Gottes, wenn wir hineinschauen dürfen in diese wunderbare Wahrheit. Geheimnisse Gottes haben eben auch die Voraussetzung, so sagt es die Bibel, dass man einen trauten persönlichen Umgang mit ihm hat. Wo dieser persönliche traute Umgang mit ihm ist, da sind die Geheimnisse Gottes. Das Geheimnis Gottes ist bei denen, die ihn fürchten. Das Geheimnis Gottes erschließt sich denen, die ihn darum bitten. Hier haben wir also das Geheimnis des Nicht-Entschlafen-Müssens und das Geheimnis der Verwandlung. Es ist etwas Wunderbares, gerade in diesen vier Stellen, die ich eben erwähnte. Jede Stelle zeigt einen besonderen Aspekt von dieser Wiederkunft des Herrn für seine Gemeinde, für das, was mit der Gemeinde Gottes an diesem Tage geschehen wird. Hier ist dieser wunderbare Gedanke, der Sieg des Lebens, der Sieg über den Tod. Das Leben wird an diesem Tage in einer Weise offenbar werden, wie es bisher noch nie der Fall gewesen ist. In der Auferstehung Jesu ist es damals geschehen. Und kurz danach sind ja alttestamentliche Heilige erstanden und sind dann vielen in Jerusalem erschienen. Da wurde zum ersten Mal der Triumph des Lebens geoffenbart und siegreich dargestellt. Jetzt sind viele Jahre vergangen, bald 2000 Jahre, und wir warten immer noch auf das, was die Bibel hier bezeugt, dass dieses Leben sich Bahn bricht und der Tod in letzter Weise besiegt wird, offenbar wird der Triumph des Lebens über den Tod. Mich hat es erfreut, dass Paulus als Beleg zwei Stellen aus dem Alten Testament anführt. Der eine aus Jesaja 25, der andere aus dem Propheten Hosea. Ich glaube, wir sollten das einmal kurz nachlesen. Es ist etwas Schönes, wenn man immer wieder sieht, Paulus greift bei allen Wahrheiten immer zurück auf das Alte Testament. Er will erhärten, was er im Römerbrief geschrieben hat, Evangelium Gottes zuvor verheißen. Es steht alles in den Anfängen bereits im Alten Testament, aber in der letzten Klarheit, in der wunderbaren Entfaltung, wie wir alles verstehen dürfen, das finden wir dann in den Evangelien, besonders in den Briefen des Apostel Paulus, in seinen Geheimnissen. Jesaja 25, Vers 6. Jehova der Heerscharen wird auf diesem Berge allen Völkern ein Mahl von Fettspeisen bereiten, ein Mahl von Hefenwein, von markigen Fettspeisen, geläuterten Hefenwein. Und er wird auf diesem Berge den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist, den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr Jehova wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der ganzen Erde, denn Jehova hat geredet. Ein gewaltiges Wort. Was Gott einmal an Israel tun wird, was Gott einmal an allen Völkern tun wird, was Gott heute bereits bei uns getan hat. Er hat die Decke weggenommen. Gerade weil er die Decke weggenommen hat, können wir hineinschauen in die Wahrheit Gottes. Das wird er bei Israel tun. Das wird er einmal bei allen Völkern tun. Zusammenfassung wird gesagt, den Tod verschlingt er auf ewig, den Tod verschlingt er in Sieg. Und dann wird Gott die Tränen abwischen von allen Augen. Welch ein gewaltiges Wort. Wir müssen das ganz persönlich fassen. Und in Hosea 13, da heißt es Vers 14, von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Was da im Alten Testament schon angekündigt ist, dass es diesen Triumph des Lebens gibt über den Tod, das wird hier der Gemeinde in einer wunderbaren Weise vorgestellt. Wenn ich einmal den Vers 54, den letzten erst herausgreife, auf die anderen kommen wir gleich. Wenn aber dies verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, das wir eben gelesen haben. Das sind die Gedanken Gottes, die er über die ganze Menschheit hat. Das sind die Gedanken Gottes, die er zuerst mit seinen Erstlingen, mit seiner Gemeinde, die die herrliche Berufung Gottes erlebt haben, verwirklichen wird. Verwesliche zieht Unverweslichkeit an, Sterbliches zieht Unsterblichkeit an. Bevor ich ein wenig auf den Text eingehe, möchte ich erst einmal auf Vorbilder der Entrückung hinweisen. In Bildern wird uns manches deutlich gezeigt, klarer gezeigt, als nüchterne Worte es können. Wir haben im Alten Testament zwei Vorbilder für die Entrückung. Wir haben im Neuen Testament zwei Vorbilder für die Entrückung. Alle zeigen sie besondere Seiten von diesem herrlichen und diesem wunderbaren Tage. Die beiden Vorbilder im Alten Testament, wir kennen sie, Henoch und Elia, die zeigen uns beide etwas von der Überwindung des Todes, von dem Sieg des Lebens. Ich will die beiden Vorbilder kurz erwähnen. Das erste also der Henoch. Zuerst haben wir den Bericht von ihm, 1. Mose 5, die Verse 21 bis 24. Henoch, sein Name heißt ins Deutsche wiedergegeben, Weihe, geweiht, Darbringung, inspiriert. Hier spüren wir schon von der inneren Haltung eines Menschen oder der Gemeinde Gottes, die entrückt wird. Es dürfen Menschen sein, die sich Gott weihen. Es dürfen Menschen sein, die eine Weihe von Gott haben. Es sind Menschen, die sich Gott darbringen. Es sind Menschen, die inspiriert sind, das heißt, die den Geist Gottes empfangen haben. Henoch ist der siebte von Adam an. Von ihm wird zweimal gesagt, er wandelte mit Gott. Auffallend ist, dass uns gesagt wird, von wann ab er mit Gott wandelte, als er Methuselah gezeugt hat. Er war damals 65 Jahre alt und wandelte dann 300 Jahre mit Gott. Welch eine lange Zeit. 300 Jahre, Tag für Tag, ein Wandeln mit Gott. Man kann also nachsehen, von Adam an gerechnet, 622 Jahre war seine Geburt. Sein Alter umfasste 365 Jahre. Im Jahre 987 von Adam angerechnet, wurde Henoch entrückt. Von da an waren es noch 669 Jahre, bis die Flut kam. Die Flut war im Jahre 1656 von Adam an gerechnet. 300 Jahre wandelte er in dieser frühen Zeit der Menschheit mit Gott. Man möchte meinen, das muss eine wunderbare Zeit gewesen sein. Da lebten sie ja alle noch, der Adam und all die anderen. Und Adam konnte berichten vom Paradies. Konnte berichten, wie Gott die Menschen besucht hat und mit ihnen geredet hat. Man meint, es müsste eine wunderbare Zeit gewesen sein. Wir haben im Judasbrief, Vers 14 und 15, ein Zeugnis von Judas. Und da heißt es, dass Judas gepredigt hat. Und das Überraschende, er redete vom Gericht Gottes. Und dann ist es ganz eindrucksvoll, im Vers 15, da kommt viermal das Wort vor, Gottlosigkeit, gottlos, gottlose Menschen. Wir haben den Eindruck, bei Henoch waren es ähnliche Zeiten wie bei uns. Und ich habe manchmal gedacht, vielleicht müssten wir etwas von Henoch lernen, in unsere Zeit, in unsere Tage hinein auch zu sagen, es gibt ein Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes wird kommen. Antwort auf alle Gottlosigkeit damals, Antwort auf alle Gottlosigkeit in unseren Tagen. Von all den ersten Vätern der Menschheit, von Adam an, so lesen wir es in 1. Mose 5, heißt es immer wieder, und er starb, und er starb, und er starb. Ausgenommen der Henoch. Von ihm heißt es, und Gott nahm ihn hinweg. In irgendeiner Auslegung bei einem, ich glaube, eine Bibel war es, mit dem Anschluss, da stand dann der Satz von einem Pfarrer, ja, der Henoch hat ein so göttliches Leben geführt, dass er einen ganz sanften Tod hatte, Gott nahm ihn hinweg. Die anderen sind gestorben. Ja, wir müssten vielleicht sagen, es könnte ja so sein, wenn wir nicht einen anderen Bericht in der Bibel hätten, nämlich Hebräer 11. Hebräer 11, die Verse 5 und 6, wird uns auch noch etwas von Henoch gesagt. Und da haben wir eine wunderbare göttliche Antwort. Da wird uns als erstes gesagt, durch Glauben wurde Henoch entrückt. Aha. Gott nahm ihn hinweg, das heißt, Gott hat ihn entrückt in die lichte Welt Gottes. Wir beachten, durch Glauben wurde er entrückt. Die Frage ist immer wieder, wer wird einmal von der Gemeinde Gottes oder in unserer Zeit, in der wir leben, entrückt werden? In 1. Thessalonicher 4 heißt es, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird er uns mit ihm bringen. Das ist also der Weg, an der Entrückung teilzuhaben, dass wir glauben. Nicht irgendetwas, was uns behagt, sondern das, was die Schrift uns vorlegt, dass er gestorben und dass er auferstanden ist. Er ist gestorben um unsere Sünde willen, dass all unsere Sünde hinweggetan ist. Er ist auferweckt, so sagt es die Schrift, um unserer Rechtfertigung willen, dass unser Leben die göttliche Rechtfertigung erfährt, dass wir dann im Bilde Gottes erscheinen können. Das ist die erste wunderbare Aussage, durch Glauben wurde er entrückt. Und das zweite, damit er den Tod nicht sehen sollte, das, was wir in 1. Korinther 15 schon finden. Das hat Henoch buchstäblich erlebt, er sollte den Tod nicht sehen. Das ist das, was die Gemeinde wie Henoch erleben wird. Ich denke gerade an dieses Wort von unserem Herrn Jesus, eins dieser Ich-Bin-Worte, Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Was für ein Wort. Gläubige werden nimmermehr sterben. Wir kommen noch einmal an dieses Wort. Dann heißt es weiter in Hebräer 11, er wurde nicht gefunden. Warum? Weil Gott ihn entrückt hatte. Und das kann man sich lebhaft vorstellen. Wie mögen sie damals den Henoch gesucht haben? Eben war er doch noch da. Wo ist er denn? Dann haben die Kinder gesucht. Und dann haben die anderen gesucht. Und er wurde nicht gefunden. Gott hat ihn entrückt. So wird es bei der Gemeinde sein. Wenn der Herr seine Heiligen entrücken wird, ja, sie werden zunächst gesucht werden, bis man sich dran gewöhnen wird. Man wird ja auch Worte finden. Ich habe gehört, dass die Leute von New Age, die Esoteriker, sich bereits ein Wort zurechtgelegt haben, wenn die Entrückung sein wird, dann werden sie sagen, jetzt ist der Abschaum weg. Jetzt können wir zur richtigen Entfaltung der Menschheit kommen. Ja, sie werden sich wundern. Umgekehrt. Dann heißt es weiter, vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Das darf unser inneres Verlangen sein, liebe Geschwister, ein Leben zu führen unter dem Wohlgefallen Gottes. Als Menschen in Jesus stehen wir unter dem Wohlgefallen Gottes. Weil wir in Jesus sind, haben wir das Wohlgefallen Gottes. Aber ich glaube, so wie der Henoch vor der Entrückung ein Zeugnis bekommen hat, dass er Gott wohlgefallen habe, das ist meine persönliche Meinung, so wird es die Gemeinde auch erfahren, kurz bevor sie entrückt wird, dass der Herr uns dieses Zeugnis geben wird. Ohne Glauben, heißt es noch, ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. In diesen beiden Versen kommt dreimal das Wort Glaube vor. Der Glaube ist der Weg für diese Entrückung. Und dreimal kommt das Wort vor von der Entrückung. Der andere, der Elia. Welch ein Mann Gottes. Elia heißt, mein Gott ist Jah. In dem Buch 2. Könige, Kapitel 2 und den ersten Versen wird uns berichtet, wie sein Weg war hin zu seiner Entrückung, wie er mit einem feurigen Wagen gen Himmel gefahren ist. Er hatte einen Partner, mit dem er den Weg ging, der Elisa. Elisa heißt, mein Gott ist heil. Und dann werden uns 4 Stationen genannt, bevor er in dem feurigen Wagen gen Himmel gefahren ist. Ich glaube, diese 4 Stationen, die sind auch sehr wichtig für uns persönlich, für unser eigenes Leben. Das heißt also da in 2. Könige 2, der Punkt, von dem sie gegangen sind, heißt Gilgal. Gilgal heißt zu Deutsch Abwälzung. Gilgal hat eine Ähnlichkeit schon in der Sprache mit Golgatha, weist also auf Golgatha hin, weist hin auf einen Glaubensanfang. Menschen, die ihren Herrn erwarten, die haben alle einmal Golgatha erlebt. Die Wirklichkeit, dass dort der Sohn Gottes für unsere Sünde gestorben ist, dass da die Abwälzung all unserer Sünden erfolgte, der Glaubensanfang. Von Gilgal ging ihr Weg nach Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. Wenn jemand das Wunder erlebt hat, dass Gott ihm die Sünden vergeben hat, dann ist sein Weg immer wieder hinein in das Haus Gottes, mit anderen Worten, hinein in die Gemeinde Gottes. Von der Gemeinde Gottes wird ja gesagt, wir sind sein Haus. Wir sind eine Behausung Gottes im Geist. Und es ist ein großes Vorrecht, liebe Geschwister, dass wir in das Haus Gottes eintreten dürfen. Und wir wollen erinnern an ein Wort, das Paulus ziemlich am Ende seines Lebens dem Timotheus geschrieben hat. Er schreibt ihm im 3. Kapitel, Vers 15, auf dass du wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Man ist geneigt, seine Ideen in die Gemeinde Gottes hineinzutragen. So wäre es richtig, das wäre besser und. Vor allen Dingen in den jungen Jahren ist man dazu geneigt. Aber Gott möchte, dass wir seine Ordnungen und seine Weise beachten, auf dass du wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Es ist ein großes Geschenk, in der Gemeinde Gottes sein Leben, sein Dasein zu haben. Vor allen Dingen, wenn wir dann die Gemeinde Gottes in der tiefsten und letzten Zusammenfassung sehen, wir alle sind ein Leib in dem Christus, er das Haupt und wir die Glieder. Von Bethel geht es nach Jericho, eine Stadt in der Jordanebene. Jericho, eine berühmte Stadt, damals schon, in unseren Tagen wieder im Mittelpunkt. Jericho heißt duftend oder Duftort. Wenn wir in das Haus Gottes gehen, in der Gemeinde Gottes sind, dann stehen wir immer in der Gegenwart dessen, dem die Gemeinde gehört, der sie erkauft, der sie erworben hat, Jesus. Wir rufen immer seinen Namen an. Und die Bibel sagt, sein Name ist ein duftendes Salböl. In der Gemeinde Gottes wird das Salböl des Namens Jesu auf jeden einzelnen Gläubigen gelegt. Warum? Paulus drückt es so aus, 2. Korinther 2, die Verse 14 bis 15. Gott will uns allezeit im Triumphzug umherführen. Und er will den Geruch, den Wohlgeruch von ihm durch uns offenbaren. Den einen ein Geruch zum Leben, den anderen ein Geruch zum Tode. Hier spüren wir, wie wichtig unser Aufenthalt in der Gemeinde Gottes ist, dass wir auch die Station Jericho in unserem Leben kennen, dass dieses heilige Salböl auf uns allen ruht und dass Gott das durch uns kundmachen kann. Von Jericho geht es dann zur 4. Station, das ist der Jordan. Jordan ist der Hinabeilende, der Herabfließende, Jordan ist der Todesstrom. Nun geht es um die Frage, kann der Tod überwunden werden? Und wir wissen alle, wie Elia seinen Mantel nimmt, auf das Wasser schlägt, wie das Wasser sich teilt und wie sie trockenen Fußes beide durch den Jordan, durch den Todesstrom hindurchgehen, ohne vom Tod berührt zu werden. Das ist das, was die Gemeinde Gottes erlebt. Ich glaube, das erleben die Kinder Gottes, die da sterben, die nicht mehr den Tag seiner Wiederkunft erleben. Wir kommen noch an das Wort, die Bibel redet da nicht vom Sterben, sondern vom Entschlafen. Die Bibel will zum Ausdruck bringen, sie gehen zum Herrn, ohne vom Todeswasser, ohne vom Tod berührt zu werden. Aber an dem Tage, da die Gemeinde entrückt wird, das wird bei Elia deutlich gemacht, dann geht es in die himmlische Welt, ohne dass der Tod uns irgendwie berühren kann. Niemand könnte in die himmlische Welt gehen, ohne das Handeln Gottes in unserem Leben. Wir werden es gleich sehen, ohne diese neue, wunderbare Verwandlung, die Gott den Seinen bereitet hat. Elia wird entrückt, Elisa bleibt zurück. Vielleicht noch kurz einen Gedanken dazu. Elia ist also ein Bild für die Gemeinde hier. Wenn die Gemeinde entrückt werden wird, Elisa, wir wissen es, er kriegt einen Wunsch frei, hat einen gewaltigen Wunsch, er möchte Wirst kriegen, ein doppeltes Maß von dem Geist des Elia. Schweres hast du erbeten, aber wenn du sehen wirst, wie ich hochfahre, wird es dir werden. Und dann sah es, er sah es. Und dann bekam er ein doppeltes Maß des Geistes. Könnt ihr mir vorstellen, der Elisa, der bleibt und der dieses besondere Maß des Geistes empfängt, dass das eine Körperschaft des Israel ist. Ob es nun die messianischen Gläubigen unserer Tage sind oder ob es dann die 144.000 sind. Ich neige mehr zu den 144.000, die dann dieses besondere Maß des Geistes empfangen werden, damit sie dieses gewaltige Zeugnis in dieser letzten Zeit ausrichten werden. Ich mache jetzt ein paar Gedanken zu den beiden Vorbildern. Wir gehen nun zu unserem Text. Paulus beginnt es also mit dem Wort siehe. Das siehe immer ein Hinweis, in besonderer Weise Acht zu geben, weil Gott große, wunderbare Dinge sagen will. Ein zweites, ich sage euch ein Geheimnis. Und etwas Wunderbares, wenn Gott uns das Herz und das Ohr öffnet, dass wir an den Geheimnissen Gottes teilhaben dürfen. Die erste Aussage ist, wir werden nicht alle entschlafen. Entschlafen hängt mit dem Leib zusammen, nicht mit der Seele. Es geht nicht um einen Seelenschlaf. Wenn um einen Schlaf, dann einen Leibesschlaf. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir können an der Schrift feststellen, dass dieses Wort entschlafen ein umschreibendes Wort für Sterben ist. Vielleicht zwei Worte dazu. Einmal Matthäus 27. Da ist es der Vers 52. Und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Leiber entschlafen. Also es bezieht sich auf den Leib. Und wenn wir in Johannes 11 hineinschauen, wir kennen da die Geschichte von dem Lazarus, der da krank ist und Jesus soll hinkommen. Kapitel 11, Vers 11, sagt der Herr Jesus, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, übersetzen Sie, wörtlich steht da, er ist entschlafen. Die Jünger sagen, dann ist ja gut. Und dann sagt der Herr ihnen ganz deutlich, Lazarus ist gestorben. An der Stelle sehen wir ganz deutlich, entschlafen ist ein umschreibendes Wort für Sterben. Das ist eine Lieblichkeit Gottes uns gegenüber. Er will uns den Schrecken des Todes nehmen. Heilige Gottes sterben nicht mehr, Heilige Gottes entschlafen. Sie gehen zum Herrn, ohne vom Tod berührt zu werden. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Das Wort verwandelt, das hier gebraucht wird im Griechischen, heißt alasso, kommt 6-mal vor, wird auch wiedergegeben mit verändern, mit vertauschen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 6, die Gebräuche haben sie vertauscht. Oder Römer 1, Vers 23, die Menschen haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht. Oder Paulus, er möchte seine Stimme verändern. Himmel und Erde werden einmal verwandelt werden. Und hier heißt es nun zweimal von der Gemeinde Gottes, von der Ekklesia, in unserem Kapitel 15, Vers 51 und 52, wir werden verwandelt werden. Das ist eine Wahrheit, die wir in 1. Thessalonicher 4 noch nicht haben. Da heißt nur, wir werden entrückt werden. Aber wie werden wir entrückt? Hier haben wir die Botschaft. Wir werden verwandelt. Wir werden völlig verändert werden. Wir haben für verwandeln noch ein anderes Wort. Das Metamorphose kommt 4-mal vor. 2-mal im Blick auf den Herrn. Als er auf dem Berg der Verklärung war, Matthäus und Markus, da wurde er vor ihnen verwandelt. Und da wird uns etwas gezeigt, wie wir uns Verwandlung vorstellen können. Wie heißt es da von ihm? Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Verwandlung. Und 2-mal wird dieses Wort gebraucht von der Gemeinde Gottes. Dann merken wir, das ist die Verwandlung, die jetzt innerlich bei uns stattfinden soll. Einmal Römer 12, Vers 2. Wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denksinnes. Dadurch, dass wir einen neuen Denksinn kriegen, zutiefst kriegen wir, so steht es 1. Korinther 2, wir empfangen den Denksinn Christi. Durch dieses neue Denken werden wir verwandelt. Und das andere Wort steht 2. Korinther 3, Vers 18. Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt hinein in das Bild seiner Schönheit, in das Bild seiner Herrlichkeit. Also jetzt gehen wir den Weg einer inneren Verwandlung. An diesem Tage, von dem hier der Text redet, gibt es eine Verwandlung, eine Veränderung. Unser Leben wird verändert. Wie mag es geschehen? Jetzt kommen drei Aussagen, die hat man immer als drei Zeitaussagen angesehen. Nämlich das erste in einem Nu, das zweite in einem Augenblick, das dritte, wenn er posaunen wird. Nun ist die Frage, ob das immer ein Zeitausdruck sein muss, ob das nicht auch etwas anderes aussagen kann. Die erste Aussage in einem Nu. Im Griechischen heißt es da en atomo. Irgendwo war es, da hat man das auch gesagt. Wir werden verwandelt en atomo. Oh, sagt ein Bruder ganz schlicht und einfach, das ist ja wunderbar. In der Atomzeit, da werden wir entrückt. Wir leben ja in der Zeit. Also jetzt ist die Entrückung, kann man sagen, en atomo. In Gnade und Herrlichkeit vor 21 Jahren, zwar also 1975, war ein Artikel von Pfarrer Burgstahler. Der ist auf dieses Wort en atomo eingegangen und hat dargelegt, dass dieses Wort en atomo damals schon bekannt war, wie wir es eben auch heute haben. Das ist das kleinste Teilchen eines chemischen Grundstoffes, eines Elementes ist. Also nicht nur ein Ausdruck der Zeit. En atomo. Er legt es dar, dass Paulus mit diesem Gedanken ja vertraut gewesen ist. Dass also Paulus hier etwas anderes zum Ausdruck bringen will. Nicht den Gedanken der Zeit, sondern die Art und Weise, in der Gott uns verwandeln wird. En atomo. Er legt dar, dieses Wörtchen en, in, kann man guten Gewissens wiedergeben mit dem Wörtchen durch. Er sagt, kein Sprachwissenschaftler wird irgendetwas dagegen haben, dass wir das Wort wiedergeben, durch einen Atom. Wir wissen etwas von Atomen in der Hand des Menschen. Zerstörung furchtbarster Art. Wie mag es sein, Atom in der Hand Gottes? Wenn Gott uns verwandeln wird durch einen Atom, in welch ein neues Leben es bei uns hineingehen wird. Wenn jetzt vielleicht ein Chemiker da wäre, der könnte uns vielleicht etwas erklären, was es um die Kraft eines Atoms ist, was da alles verwandelt werden kann. Atom in Gottes Hand, wir werden verwandelt. Das Zweite, in einem Augenblick, in einem Wurf der Augen. Bruder Heinrich Langenberg sieht es so, in einem Blick der Augen. Und er denkt vielleicht an das Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und gerade durch diesen Blick der Augen geschieht eben das, was der Text uns sagt. Wir alle werden verwandelt werden. Wir werden verwandelt hinein in sein wunderbares Bild. Und das wird geschehen, wenn er Posaunen wird. Das hängt nicht zusammen mit den Posaunen in der Offenbarung. Das sind es Engel, die da posaunen. Hier ist es er, der Herr, der da posaunen wird. Und nun kommt die Botschaft, Vers 52. Die Toten werden auferweckt und verweslich. Wir haben den gleichen Gedanken wie in 1. Thessalonicher 4. Die Toten in Christo zuerst. Hier sind es auch wieder die Toten in Christo, die zuerst genannt werden. Sie werden auferweckt. Nun kommt ein wunderbares Wort, das heißt, sie werden auferweckt und verweslich. Wir werden verwandelt werden. Unverweslich, das Wort kommt 7-mal im Neuen Testament vor. Das ist etwas ganz Wunderbares, was wir gerade hier in diesem Text finden, wie oft die Schrift einzelne Worte gebraucht. Dieses Wort unverweslich, aphthartos, wie gesagt, kommt 7-mal vor. Unverweslich, unvergänglich. König der Zeitalter wird gesagt, unter anderem, dass er unvergänglich, dass er unverweslich ist. Und dann ist es ganz beglückend, wenn man weiter sieht in der Bibel, wie wir jetzt schon in diese Gottesart, in dieses Gottesleben hineingeführt werden. Ich greife mal zwei Worte aus dem Petrusbrief heraus, 1. Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren, wiedergezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil. Wir haben durch diese Botschaft jetzt schon Teil an dem Unverweslichen unseres Gottes. Im gleichen Kapitel, Kapitel 1, Vers 23 heißt es weiter, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichen Samen, sondern aus unverweslichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Alles göttliche Geschehen in unseren Tagen, das sahen wir gestern schon, geschieht immer durch das Wort. Deswegen wollen wir Menschen des Wortes sein, weil wir es einfach erleben und erfahren, Gott handelt in unserem Leben durch sein Wort. Also das Erste, die Toten werden auferweckt und verweslich. Dazu wird erklärt, dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Alles, was gestorben ist, geht hinein in die Verwesung. Ein ernstes, ein hartes Gesetz dieser Welt. Aber dass eine Hoffnung da ist, das dürfen wir, die Heiligen Gottes, wissen. Das Wort verweslich, auch das ist wieder ganz wunderbar, kommt 6-mal vor im Neuen Testament. 6, die Zahl des Menschen. Der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Vergänglichkeit und dann Verweslichkeit. Wir hörten am Eingang ein Wort aus dem Psalm 16. Aber da steht das wunderbare Wort im Blick auf den Herrn. Wie heißt es da? Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Er sah die Verwesung nicht. Es gibt ja auch einige Brüder, die glauben, an dieser Art des Herrn teilzuhaben. Eine vorzeitige Auferstehung, heraus aus dem Grabe, um nicht die Verwesung zu sehen. Aber das werden Einzelne sein. Das Verwesliche, das muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Wort Unverweslichkeit, das Hauptwort, kommt auch wieder 7-mal vor. Er ist der Unverwesliche. Und dann werden wir genannt, die wir dann noch leben werden am Tage unseres Herrn. Da heißt es, dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das ist uns allen bekannt, dass wir Sterbliche sind. Und wer es noch nicht weiß, der braucht nur über den Friedhof gehen, da hat er die Antwort. Alles stirbt. Alles ist sterblich. Dieses Sterbliche. Sterbliche kommt wieder 6-mal vor, weil es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Die Bibel sagt, wir haben einen sterblichen Leib, wir haben das sterbliche Fleisch, aber wir haben eine Hoffnung, die Gemeinde, 2. Korinther 5, Vers 4. Es verlangt uns, dass diese Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Und das wird geschehen an diesem Tage, von dem wir reden, von unserer herrlichen Erwartung, in unserer herrlichen Hoffnung, wenn er wiederkommen wird, dann wird dieser Triumph seines Lebens an all seinen Heiligen offenbar werden, dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben und dann wird das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Eigentlich der Traum der ganzen Menschheit, Unsterblichkeit. So hat es Nietzsche schon ausgedrückt, alle Lust will tiefe, tiefe Ewigkeit. Es verlangt jeden Menschen nach Unsterblichkeit. Warum suchen wir nicht Gott? Hier wäre die Antwort. Das Wort Unsterblichkeit kommt im Neuen Testament 3-mal vor. Einmal wird es von ihm gesagt. Und da heißt es, er, der allein Unsterblichkeit hat. Ihm ist es geziemt. Von ihm sagt die Bibel, er hat Leben in sich selbst. Können wir alle nicht sagen. Wir haben Leben durch unsere Eltern. drüben sie vorfahren, bis zurück zu Adam. Aber er hat Leben in sich selbst. Er kann sagen, vor mir war kein Gott, nach mir wird kein Gott sein. Er ist der Einzige, der solches Leben in Fülle in sich hat. Und wir haben diese wunderbare Botschaft, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und dass sie das Leben in voller Genüge haben. Nehmen wir diese Botschaft doch an. Er, der allein Unsterblichkeit hat. Und die anderen beiden Worte kommen hier in unserem Text vor. Vers 53 und 54. Und das ist das Wunderbare, dass Gott sein Leben uns mitteilt. Dass Gott will, dass wir an seinem Leben teilhaben dürfen. Wir warten dein, o Gottessohn. Und dann wird es kommen. Wir werden verwandelt. Die Toten werden auferstehen. Unverweslich. Unvergänglich. Wir werden verwandelt hinein in die Unsterblichkeit. Wir werden dann bei ihm sein. Vielleicht nur kurz ein Gedanken zu 2. Korinther 5, Vers 10. Das hängt ja eigentlich damit zusammen. Unser Offenbarwerden vor dem Bema des Christus. Wir wissen es alle, liebe Geschwister, es wird kaum jemand sein, oder vielleicht nur recht wenige unter den Heiligen Gottes, wo das ganze Leben schon bis ins Letzte geordnet und geklärt ist, dass man in der Wesenhaftigkeit Gottes offenbar werden kann. Vielleicht werden das die sein, die teilhaben an seiner vorzeitigen Auferstehung. Sie werden die Verwesung nicht sehen. Aber wir alle werden vor dem Bema, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, wie es 2. Korinther 5, Vers 10 heißt. Und ich halte es für gut, liebe Geschwister, dass wir diesen Tagen, dieser Stunde entgegengehen. Da wird das geschehen, was in Epheser 5 steht, wohl Vers 25, 26. Dass wir dieses reinigende Wasserbad des Wortes erleben und erfahren dürfen, dass er uns dann darstellen wird, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne das etwas. Der Herr wird sich in einer Gemeinde darstellen, wir haben es ja gelesen und gehört aus dem Philipperbrief 3. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten hinein in die Gleichförmigkeit der Herrlichkeit seines Leibes. Wir müssen all die Dinge, die da keinen Raum, keinen Platz haben, die müssen hinweggetan werden. Das wird dort an diesem Tage bei unserem Offenbarwerden vor ihm geschehen. Der Text sagt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er getan hat durch den Leib. Es sei Gutes oder Böses. Gutes ist das, was den Anforderungen, was den Wünschen Gottes entspricht. Überall, wo unser Leben in einer inneren Übereinstimmung im Handeln mit Gott gewesen ist, dann war es Gutes. Es entsprach ganz dem, wie Gott es von unserem Leben erwartet. Aber nun sagt die Bibel das ernste Wort, o Herr, Böses. Mir hat das Wort Böse nie so recht gefallen. Irgendwie passt es doch nicht zum Leben und zum Wesen der Kinder Gottes. Habe dann gefunden, dass es im Griechischen drei Worte gibt, die meistens mit Böse übersetzt werden. Aber sie haben eine gewisse Abstufung. Das erste ist das Wort Poneros. Das ist das Böse oder der Böse. Das ist das Böse schlechthin. Dann haben wir das Wort Kakos. Das wäre besser zu übersetzen mit dem Schlechten. Und dann kommt das dritte Wort, das wird hier gebraucht. Das heißt Phaulos. Könnte man eigentlich besser übersetzen mit wertlos oder mit unbrauchbar. Wir sind da hier erinnert an das, was Paulus im 1. Korinther Kapitel 3 schreibt. Da wird unser Offenbarwerden ja dargestellt. Wir werden alle offenbar gemacht im Feuer. Wir werden die Werke unseres Lebens offenbar gemacht. Das ist sehr interessant, wenn man sich das genau ansieht. Da wird dreimal das Wort Feuer gebraucht und viermal das Wort Werk. 3 ist die Zahl des Göttlichen. Wir werden im göttlichen Feuer, und zwar in einem Feuer der Liebe, offenbar gemacht. 4 ist die Zahl der Allseitigkeit der Schöpfung, betrifft also uns. Unsere Werke werden da offenbar gemacht. Aber das ist immer wieder der Gedanke der Bibel. Wenn die 3, das Göttliche, und die 4 zusammenkommt, dann gibt es die 7. Und die 7 ist die Vollkommenheit. Da wird es an diesem Tage, in diesem Offenbarwerden, in dem Feuergericht unseres Gottes, das ein Feuer der Liebe ist, da geht es hinein in die göttliche Vollkommenheit. Und da wird es sich zeigen, was bei uns geworden ist. Gutes oder Wertloses. Paulus gebraucht da in 1. Korinther 3, für beides 3 Symbole, für das Gute, Gold, Silber, Edelsteine. Alles, was wir, das erste, Gold, ein Symbol für den Glauben, für die Treue, Silber, ein Bild für die Erlösung, Edelsteine, ein Bild für die Herrlichkeit, was wir da auf diesem Grund des Christus gebaut haben, ob wir in diesem göttlichen Bereich gelebt haben. Das Wertlose, gebraucht Paulus wieder 3 Worte, Holz, Heu, Stroh. Holz ist alles, was aus unserem natürlichen Wesen herausfließt. Mag manches nach außen recht lieblich sein, aber es kommt darauf an, wie weit es göttlich ist. Holz. Das zweite, Heu, ein Bild für die Vergänglichkeit. Das dritte, Stroh. Da fällt das Beste, die Frucht oben, ein Bild für die Fruchtlosigkeit. Zutiefst wäre es ja eine Frage, ob wir in Jesus geblieben sind. Denn der Herr Jesus sagt, wer in mir bleibt, wie geht's weiter, der bringt viel Frucht. Nicht nur wenig, viel Frucht. Wäre also eine Seite, dass man nicht in Jesu geblieben wäre. Das wird uns an diesem Tage begegnen. Und der Herr will uns immer wieder ermuntern, dass wir Wartende sind auf ihn, dass wir in Liebe ihn erwarten. Ja, und wir dürfen jetzt schon uns immer wieder prüfen im Blick auf diesen Tag. Und das ist ein Geschenk Gottes. Wir haben ja gestern das Wort von dem Licht gehabt. Einst waren wir Finsternis, jetzt sind wir Licht. Und der Text sagt dort in Epheser 5, wenn wir irgendetwas an Finsternis in unserem Leben erkennen, dann dürfen wir es im Licht offenbar machen. Und wie geht es weiter? Alles, was offenbar gemacht worden ist, das ist Licht. Und so möchten wir diesem Tage entgegengehen, als Menschen, die er in sein Licht hineingenommen hat. Wir haben es gestern gehört. Er hat uns berufen aus der Finsternis hinein in sein wunderbares Licht. Und das wird ja dann an diesem Tage auch in besonderer Weise offenbar werden.